Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Ich möchte heute ein zweites Mal mit euch über Hiskia sprechen. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber so zweite Teile von irgendwelchen Filmen sind ja meistens nicht so. Hoffen wir, dass es heute besser wird und interessanter wird. Wir haben letzte Woche von Hiskia gehört und er hat versucht, das Volk zum wahren Glauben an Gott zurückzuführen, mit der Götzenverehrung Schluss zu machen. Er hat gegen die Assyrer gekämpft, ein damals übermächtiger Feind. Das ist wie wenn heute Hessen gegen die USA kämpfen würde. Ja. Und wie er im Vertrauen auf Gott diesem übermächtigen Feind standgehalten hat. Was für ein Mann. Was für ein Glaubensheld dieser Hiskia. Und heute wollen wir uns im zweiten Teil was anschauen, seine B-Seite. Obwohl wir die B-Seiten-Thematik ja eigentlich verlassen haben, aber wir wollen uns heute die B-Seite von Hiskia anschauen, dem Glaubenshelden. Und ich möchte mit euch gemeinsam darüber nachdenken, wie gehe ich als jemand, der Jesus nachfolgt, mit Krisen und mit Fehlern, die ich mache in meinem Leben um? Und welche Rolle spielt dabei das Gebet? Und ich möchte mit einer Feststellung beginnen. Und die ist, auch Nachfolger Gottes kommen in persönliche Krisen und machen Fehler. Und dieser Feststellung, der möchte ich zwei Thesen folgen lassen, die wir aus Hiskias Leben lernen können, wie er mit seinen Krisen, seinen Fehlern umgegangen ist. Und das ist erstens These 1, Nachfolger Gottes brauchen jemanden, der sie korrigiert. Und zweitens, Nachfolger Gottes brauchen eine neue Dimension des Gebets. Und wie das so üblich ist, fangen wir in der Reihenfolge an. Wir fangen erst mal mit der Feststellung an. Auch Nachfolger Gottes kommen in persönliche Krisen und machen Fehler. Dazu habe ich euch zwei Berichte aus Hiskias Leben mitgebracht. Ich möchte anfangen mit der persönlichen Krise. Tabea hat es schon angesprochen. Wenn du eine Bibel dabei hast oder ein Handy, schlag mit mir auf 2. Könige 20 ab Vers 1. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, kam zu ihm und sagte zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Also, was sehen wir hier? Einen Krankenbesuch der anderen Art. Und ich hoffe, dass du so einen noch nicht erlebt hast. Was war passiert, nachdem Hiskia den Krieg gegen Assyrien zumindest mal nicht verloren hatte, die Assyrer konnten Jerusalem nicht einnehmen, wird er im Alter von 39 Jahren todkrank. Und ich muss sagen, das hat mich persönlich getroffen, weil ich bin nämlich auch 39 Jahre alt. Und vielleicht ist ja 39 das Alter für tödliche Krankheiten und jetzt haben wir auch noch Corona. Und ich weiß noch, schon ein paar Jahre her, meine älteste Tochter war noch im Kindergarten und da war der Kreislauf des Lebens für sie so ein Ding, ja, also Geburt, aufwachsen, alt werden, sterben. Das hat sie beschäftigt. Und ich weiß noch, wir saßen am Tisch und sie erklärte ihren Schwestern und uns, wie das alles so geht. Die Polly, die war gerade geboren, Luise und sie waren gerade am Erwachsenwerden. Die Mama war schon erwachsen und dann zeigte sie auf mich und sagte, und der Papa ist alt, der stirbt bald. Und ihr lacht jetzt, aber ehrlich gesagt, also mir war gar nicht so zum Lachen zumute, als sie das gesagt hatte. Und ich dachte, wer weiß, vielleicht hat sie recht. Und ich habe es jetzt noch ein paar Jahre geschafft bis hierhin. Aber ja, 39 und Hiskia kommt, wird todkrank und er kommt in eine Krise, eine persönliche tiefe Krise. Und bevor wir uns damit beschäftigen, wie er jetzt geheilt wird oder wie er auf die anderen Krisen reagiert, möchte ich erstmal eure Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass er in diese Krise kommt. Hiskia kommt in eine persönliche Krise. Und das, obwohl er so viel Gutes getan hat und so viel Gutes für Gott getan hat. Hiskia war ein König und zwar einer der ganz wenigen Könige in der Bibel, über den es heißt, Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Wenn du die Chroniken und die Königbücher in der Bibel liest, wirst du ganz oft feststellen, da steht, und er tat, was nicht recht war im Auge des Herrn und machte nicht das, was sein Vater David getan hatte. Und bei Hiskia ist es anders. Das Zeugnis der Bibel über Hiskia, das ist positiv. Er war ein Glaubensheld. Ein Glaubensheld mit persönlicher Krise. Ein Glaubensheld und trotzdem macht er Fehler. Der zweite Text. Also wenn du ihn jetzt nicht richtig lesen kannst, würde ich mal zum Arzt gehen. Nein, Quatsch, das ist länger. Ich lese das nicht komplett vor. Das kannst du zu Hause machen oder auch in eurer Kleingruppe. Habe ich die Stelle in das Vertiefungsmaterial auch aufgenommen. Und was passiert da? Etwas später, da berichtet die Bibel darüber, dass eine Abgesandte von dem König von Babylon zu Hiskia kommen. Und wenn du dich jetzt so ein bisschen mit der biblischen Geschichte des Volkes Israels auskennst, dann stellst du oder dann wirst du jetzt sagen, oh, Hiskia, aufpassen. Babylon, nicht so gut. Aber Hiskia weiß das nicht. Diese Abgesandten kommen. Und was tut dieser Glaubensheld, dieser König? Er fängt an, anzugeben. Er zeigt diesen Abgesandten aus Babylon alle Schätze, die er hat. Alles, was er an Reichtum hat, das ganze Gold, Silber und was nicht noch alles, was man da so macht. Seinen ganzen Reichtum. Und dieser Glaubensheld, der wird zum Angeber, zum Poser. Und ich spoilere jetzt mal so ein bisschen. Damit weckt Hiskia Begehrlichkeiten bei den Babyloniern. Ein paar Jahre, Jahrzehnte später kommen die Babylonier nämlich wieder. Und was machen sie? Sie besiegen das Volk Juda. Sie nehmen Jerusalem ein. Sie nehmen alle Schätze mit. Und deportieren das Volk aus dem heutigen Israel nach Babylon. Wer hat diese Begehrlichkeiten geweckt? Hiskia, der Glaubensheld. Schwerer Fehler. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann ist diese Liste der Glaubenshelden der Bibel, die in Krisen kamen, die gravierende Fehler gemacht haben oder manchmal sogar wirklich schlimme Schuld auf sich geladen haben, unglaublich lang. Adam und Eva, Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Aaron, Josua, Simson, David, Salomo, Hiskia, Josia, Hosea, Petrus, Johannes, Paulus. Und ehrlich gesagt, nur ein Brainstorming. Die Liste ist noch viel länger. Und wir stellen fest, die Bibel zeichnet ein ehrliches Bild von Glaubenshelden. Die Bibel ist kein Instagram, wo nur das Schöne gezeigt wird und das Hässliche weggelassen wird. Oder wo das Hässliche so lange bearbeitet wird, bis es doch dann zumindest ganz akzeptabel aussieht. Die Bibel enthält keine geschönten Biografien, wie es heute so viele gibt, aber wie es auch damals so viele gegeben hat. In der Zeit, in der Hiskia gelebt hat und in der Zeit, in der seine Biografie in die Königsbücher und Chronik und so weiter aufgenommen wurde, das können wir an seinem Gegner sehen. Sanherib, ich weiß nicht, wer sich noch an ihn erinnert von letzter Woche. Das war der König, der mit Hiskia Krieg gemacht hat, Krieg gehabt hat. Der mächtigste König der Gegend. Herrscher eines Weltreichs. Und er war sehr erfolgreich. Er konnte ja das ganze Land von Hiskia erobern, bis auf Jerusalem. Aber Jerusalem kann er nicht erobern. Er muss schmachvoll wieder abziehen, weil Gott eingegriffen hat. Und so wie es in der Bibel einen Bericht über Hiskia gibt und über die Angelegenheit, gibt es auch einen außerbiblischen Bericht. Man hat 3 Tonzylinder gefunden. Archäologen haben sie ausgegraben. Ich habe sie euch hier mal mitgebracht. Und dieser Bericht, der auf diesen Tonziegeln, wer es lesen kann, mein Altaramäisch ist eher schlecht, sind irgendwie so Keilschriften. Wenn man das liest, dann stellt man fest, da gibt es sehr viele Parallelen zu dem, was in der Bibel steht. Die Belagerung von Jerusalem wird beschrieben, dass er Hiskia eingeschlossen hat wie ein Vogel in seinem Käfig. Nur der Ausgang der Belagerung, also ob es Sanherib geschafft hat oder nicht, Jerusalem zu erobern, der fehlt. Das Scheitern vor Jerusalem einfach weggelassen. Und das, obwohl Sanheribs Geschichte an sich eine Erfolgsgeschichte ist. Er war ja militärisch grundsätzlich sehr erfolgreich. Aber die Episode vor Jerusalem, die war halt kein strahlender Sieg. Und wenn es kein strahlender Sieg ist, dann hat man es einfach weggelassen. Das war die Mode der Zeit. Es ist heute historisch gesichert, dass Sanherib Jerusalem tatsächlich nicht erobern konnte. Der Bericht der Bibel ist wahr. Die Mode der Zeit war, bei den Guten nur Erfolge, Heldentaten und bei den Schlechten nur Misserfolge und Böses. Und sind wir ehrlich, so wollen wir es heute doch oft auch. Wir wollen die Helden, die nur gut sind, und die Schurken, die nur böse sind. Und die Bibel geht hier einen anderen Weg. Gott sieht den Menschen ganz. Auch Glaubenshelden kommen in persönliche Krisen. Auch Glaubenshelden machen Fehler. Manche laden sogar Schuld auf sich. Und was bedeutet das für uns heute? Und ich muss dir sagen, das bedeutet, auch wenn du Christ bist, Krisen kommen. Und das ist normal. Und auch wenn du an Gott glaubst und ihm nachfolgst von Herzen, dann bist du nicht perfekt und du kannst immer noch schlechte Entscheidungen treffen. Es gibt keinen göttlichen Schutz vor schlechten Entscheidungen. Und es passiert auch tatsächlich, kann ich jedenfalls aus meinem Leben sagen, dass ich Dinge falsch mache. Es ist nicht gut, aber es passiert. Und interessanterweise scheint Gott damit gar kein so ganz großes Problem zu haben. Er rechnet damit, dass das passiert. Und er hat auch nicht dafür gesorgt, dass die ganzen Schwachpunkte seiner Glaubenshelden nicht in die Bibel reingekommen sind, sondern sie sind in der Bibel enthalten. Und das hat eine Botschaft für uns. Gott sieht uns ganz, wenn wir ihm nachfolgen, mit unseren Heldentaten, aber auch mit unseren Schwächen. Und die gute Nachricht ist, Gottes Resümee über das Leben von Hiskia ist positiv. Er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels, und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Das ist Gottes Resümee über Hiskias Leben und es ist positiv, obwohl er in schwere Krisen kam und obwohl er Fehler begangen hat. Und die Bibel zeigt uns, dass wir diese persönlichen Krisen, Fehler und Schuld nicht verschweigen müssen. Ja, eigentlich auch nicht verschweigen dürfen. Und wenn führende Leiter in der Christenheit Schlechtes tun, darf das nicht verschwiegen werden. Und es muss auch schlecht genannt werden. Aber wie für jeden Sünder gibt es auch für Leiter Vergebung. Nicht der Leiter ist Gott. Und wenn du christliche Leiter auf diese Stufe stellst, dann hast du was falsch gemacht. Gott ist Gott, nicht das Führungspersonal hier auf der Erde. Und auf ihn müssen wir uns fokussieren. Und dieser Gott des Himmels und der Erde, der nimmt Menschen ganz wahr, mit ihren Fehlern, aber auch mit ihren Stärken. Und das sollten wir auch tun. Wie gehe ich mit den Krisen und Fehlentscheidungen meines Lebens um? Und ich denke, wir können von Hiskia da zwei Sachen lernen. Erstens, Nachfolger Gottes brauchen jemanden, der sie korrigiert. Und zweitens, Nachfolger Gottes brauchen eine neue Dimension des Gebets. Nachfolger Gottes brauchen jemanden, der sie korrigiert. Wer war das für Hiskia? Für Hiskia war das Jesaja. Jesaja war ein Prophet, also jemand, der dem Volk den Willen Gottes verkündet hat. Und Jesaja taucht oft in den Berichten über Hiskia auf. Wir haben von ihm letzte Woche gehört. Da hilft er Hiskia bei der Bedrohung durch die Assyrer. Er unterstützt Hiskia, er richtet ihn auf in seiner Mutlosigkeit. Wir erleben ihn hier bei der Krankheit, wo er kommt und zunächst erstmal schlechte Botschaft für Hiskia hat. Und wir erleben ihn noch einmal, nachdem Hiskia so blöd war, den Babyloniern alles zu zeigen, was er hatte. Und neben den anderen Aufgaben eines Propheten war Jesajas Aufgabe, dem König unangenehme Botschaften zu überbringen, ihn anzustoßen zu Veränderungen. Und wenn wir uns Hiskia anschauen, dann stellen wir fest, er hat nicht immer auf Jesaja gehört. Aber was hat er auch nicht getan? Er hat ihn weder umgebracht noch in das Gefängnis geworfen. Jetzt denkst du dir vielleicht, aber die Bibel kennt den einen oder anderen Propheten, wo genau das passiert ist. Und Hiskia, der König, der Gott vertraute, der hat sich, soweit wir das wissen, immer angehört, was Jesaja gesagt hat. Und das ist ein durchaus bemerkenswerter Zug für Männer und auch Frauen, die Macht haben. Menschen, die Macht haben, neigen nämlich genau dazu nicht. Und deshalb merken sie nicht, was um sie herum passiert, was in ihrem Volk vor sich geht, und sind dann total überrascht, wenn auf einmal Tausende auf den Straßen demonstrieren. Als damals der Ostblock zusammengefallen ist, wer war am überraschtesten? Die Führungselite. Mächtige Männer und Frauen, die von der Realität abgekoppelt in einer Blase leben. Das finden wir ganz oft in der Geschichte. Und dieses Problem, dass es niemanden mehr gibt, der mich korrigieren kann, der bleibt nicht auf Leitungsfunktionen beschränkt. Da ist es besonders wichtig, aber es ist generell wichtig. Und meine Frage an dich heute Morgen lautet: Hast du so jemanden, einen Jesaja, also einen Menschen, der dich korrigieren darf? Oder um es mal aus der Theorie herauszuholen, gibt es jemanden, der dich schon mal korrigiert hat und du hast danach nicht die Freundschaft beendet und ehrlich darüber nachgedacht, ob er recht hat? Und wenn das nicht so ist, dann möchte ich dir raten, such dir jemanden. Das ist so wichtig und es kann so heilsam sein, wenn wir guten Rat haben und Leute, die uns auch korrigieren dürfen. Hab den Mut, dir auch Unangenehmes anzuhören. Und ich weiß, dass das nicht leicht ist. Ich weiß es von mir selbst, dass das nicht leicht ist. Man sucht die Freundschaft oder das Mentoring von Leuten, die den Mut haben, das zu tun, die auch Unangenehmes zu sagen. Und sei auch selbst jemand, der das für andere tut. Das muss keine Einbahnstraße sein. Wie gehen wir mit persönlichen Krisen, mit Fehlern um? Meine zweite These: Nachfolger Gottes brauchen eine neue Dimension des Gebets. Wie geht die Geschichte von Hiskia mit seiner Krankheit weiter? Wir lesen weiter ab Vers 3. Und er sprach: Ach Herr, denke doch daran, dass ich vor deinem Angesicht in Treue und mit ungeteiltem Herzen gelebt und dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Und es geschah, Jesaja war noch nicht aus der inneren Stadt herausgegangen, da geschah das Wort des Herrn zu ihm: Kehre um und sage zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David: Ich habe dein Gebet erhört, ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tag wirst du ins Haus des Herrn hinaufgehen, und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Und das ist doch eine coole Geschichte, oder? Hiskia betet und er bekommt 15 Jahre dazu. Das ist doch eine Geschichte, die will man hören. Eine Geschichte, die ich jedem erzählen würde, wenn ich sie selbst erlebt hätte. Aber vielleicht nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ist die Geschichte ein absolutes Drama. Wieso? Ich meine, zunächst macht Hiskia erstmal alles richtig. Er bekommt eine für ihn schlimme Mitteilung und der Prophet sagt ihm: Du wirst sterben, das geht nicht gut aus für dich. Und das stürzt ihn in eine Krise. Und in dieser Krise wendet er sich an Gott. Und das ist uneingeschränkt gut. Und das können wir auch festhalten von Hiskia. In Krisen, wenn es dich trifft, wende dich an Gott. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wie kommt Hiskia zu Gott? Dann sagt er eilig zu Gott: Hey Gott, es kann doch nicht sein, dass du mich jetzt vor meiner Zeit sterben lässt, obwohl ich so viel Gutes für dich getan habe. Und ich will mich überhaupt nicht über Hiskia erheben. Diesen Gedanken, den habe ich selbst schon gehabt, obwohl mir viel weniger Schlimmes passiert ist wie Hiskia und obwohl ich wahrscheinlich auch viel weniger Gutes getan habe für Gott. Und das ist bei dir bestimmt auch so, das ist eine innere Stimme, die uns immer wieder fragen lässt: Wieso trifft es mich, wieso, Gott, lässt du zu, dass mir dies oder jenes passiert? Aber wenn ich jetzt mal überlege in den letzten Tagen, wofür habe ich gebetet in den letzten 3 Tagen? Da sind da so Sätze wie: Herr, mach doch, dass ich gut ankomme. Herr, mach doch, dass es mir gut geht. Mach doch, dass meine Predigt morgen gut wird. Mach doch, dass ich gut schlafe. Und merkt ihr was? Ich, mir, mein. Und es ist nicht viel besser, wenn manchmal meine Gebete auch meine Frau, meine Kinder oder meine Gemeinde einschließen. Das ist, was Hiskia passiert. Er bleibt ganz bei sich. Seine Bedürfnisse, seine Pläne. Gottes Pläne, Bedürfnisse, Wünsche, egal. Und vielleicht denkst du dir jetzt, alles schön und gut. Aber immerhin hat es gewirkt, oder? Ende gut, alles gut. Wer heilt, hat recht. Aber lies mit mir mal 2. Könige 20 ab Vers 21. Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern und sein Sohn Manasse wurde an seiner Stelle König. 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde und er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Hephzibah und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel vertrieben hatte. Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia vernichtet hatte, und errichtete Altäre für den Baal und machte eine Aschera, wie sie Ahab, der König von Israel, gemacht hatte. Und er warf sich nieder vor dem ganzen Heer des Himmels und diente ihnen. Und so geht es in 2. Könige 21 dann noch eine ganze Zeit weiter, was Manasse alles weggemacht hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Hiskias Erfolge, sein Lebenswerk, wird durch seinen Sohn Manasse wieder rückgängig gemacht. Nach dem Tod von Hiskia werden alle seine Erfolge vernichtet. Sein Urenkel Josia, von dem hören wir nächste Woche, der muss wieder genau am gleichen Punkt anfangen, an dem auch Hiskia angefangen hatte. Und was hat das nun mit Hiskias Gebet zu tun? Es hat etwas mit zwei Zahlen zu tun. 15 und 12. 15 Jahre bekommt Hiskia angehängt. 12 Jahre war Manasse alt, als er König wurde. Was bedeutet das? Nach Adam Riese ist Manasse im 3. Jahr nach der Heilung von Hiskia geboren worden. Mit anderen Worten, wäre Hiskia zu dem Zeitpunkt gestorben, den Gott eigentlich vorgesehen hatte, wäre Manasse nicht geboren worden. Und Manasse hätte die Reformen von Hiskia nicht zurückdrehen können. Ich meine, hätte, hätte, Fahrradkette, klar. Wir wissen natürlich nicht, was dann passiert wäre. Vielleicht wäre auch ein anderer Herrscher dran gekommen, der es rückgängig gemacht hätte, klar. Aber vielleicht auch nicht. Und die Frage, die ich da eigentlich habe, die sich für mich da auftürmt, ist, weiß ich überhaupt immer, was gut ist und für was ich beten soll? Oder besser gesagt, glaube ich, dass ich es besser weiß als Gott und deswegen muss ich ihm sagen, was passieren soll? Ich bin krank, ich bete um Gesundheit. Das habe ich schon, ich weiß nicht wie oft getan, oft. Andere Leute werden krank, ich bete um Gesundheit für sie. Und zugegeben, bei mir war es nie so ernst wie bei Hiskia, aber mein Vater zum Beispiel hat auch Krebs gehabt und wir haben als Familie so dafür gebetet, dass er wieder gesund wird und er ist es auch wieder geworden. Aber die Frage ist doch, was ist unser Fokus? Ist unser Fokus, dass meine Probleme gelöst werden, so wie ich das möchte? Und Hiskia war genau in dieser Falle drin und es ist so leicht, in diese Falle reinzukommen. Ich erhebe mich überhaupt kein bisschen über Hiskia. Aber ich denke doch, er zeigt uns einen wichtigen Punkt. Wir brauchen eine weitere Dimension des Gebets, eine größere Dimension. Und welche ist das? Es ist der Vater selbst, Gott. Wir müssen Buße tun, unsere Einstellung ändern, weg von unserem Plan hin zu Gottes Plan. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann finden wir auch diese neue Dimension des Gebets. Bei wem? Bei Jesus selbst, dem Meister. In dem Gebet, was er uns gelehrt hat, dem Vater unser, wie heißt es da? Mein Reich komme und mein Wille geschehe? Nein. Es heißt, dein Reich komme, also Gottes Reich, und dein Wille, Gottes Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das ist es, für das wir bitten sollen. Das ist das, was unser Herz bewegen soll. Dass Gottes Wille geschieht, nicht meiner. Weil sein Wille viel besser ist als meiner. Weil er die Ewigkeit ins Visier nehmen kann, während mein Horizont doch immer an diesen paar Jahren klebt, die wir hier auf der Erde haben. Heißt das jetzt, dass wir nicht mehr für Heilung beten dürfen? Oder für eine gute Mathearbeit? Oder dafür, dass die Schule ausfällt? Ein ganz beliebtes Gebet bei mir zu Hause. Oder dass mich das hübsche Mädchen sieht? Nein. Das sind Sachen, die uns bewegen und die dürfen wir Gott immer sagen. Aber auch hier kann uns Jesus ein Vorbild sein. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, wo er kurz vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane ist. Er steht da und was betet er? Er betet, Herr, Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Herr, schenk, dass ich nicht ans Kreuz gehen muss. Ich habe Angst davor oder was auch immer, wissen wir nicht genau, was er sonst noch so gedacht hat, aber er will eigentlich nicht dahin. Das ist das, was sein Herz bewegt in diesem Moment. Und was sagt er dann danach? Ein Satz, der alles ändert. Er sagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das ist für mich dieser Hinweis darauf, mit dem wir auch beten können, wo wir unsere Position weg von dem, was wir verstehen, einfach auf das lenken, was Gott versteht. Und wegkommen von dem, was uns in unserem begrenzten Verständnis zu richtig zu sein scheint und dass wir uns anvertrauen demjenigen, der den Überblick hat. Und dass wir auch schwierige Situationen mit ihm zusammen durchstehen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Herr Jesus. Das ist die neue Dimension, die ich meine. Das Beten, das nach Gottes Willen fragt und auch dafür offen ist, dass es andere Lösungen gibt als die, die ich sehe. Und wir haben so oft eine falsche Vorstellung von Gebet. Ich meine, wenn man so betet, man erzählt Jesus von dem Tag, man bespricht, was alles so passiert ist, wer einen geärgert hat, was gut war, man dankt und so. Aber glaubst du, dass der wesentliche Inhalt dieses Gebets ist, dass du Gott mit Informationen versorgen musst? Ich denke nicht. Gott hat kein Informationsproblem. Er weiß alles, was du dir wünschst. Er weiß, was passiert ist. Und jetzt könntest du dann fragen, ja okay, wenn er das schon alles weiß, wieso sollten wir dann überhaupt beten? Ich denke, beim Beten geht es um Beziehungspflege. Beim Beten sollst du mit dem, der das Leben bewegt, über das reden, was dich bewegt. Wieso? Damit eure Seelen gemeinsam schwingen. Für mich ein gutes Bild sind meine drei Töchter. Ich habe drei Töchter und ich arbeite in Frankfurt. Wenn ich morgens aufstehe, muss ich um 4:55 aufstehen, komme um 4:45 wieder zurück. Und wenn ich dann zurückkomme, bin ich meistens schon ziemlich durch. Und manchmal ist es dann so, dass ich nach Hause komme und meine Töchter kommen, freuen, dass ich wieder da bin und haben so eine gute Stimmung, auch nicht immer, aber oft. Und sie erzählen mir dann irgendwas von ihrem Tag, von der Schule, wer was gesagt hat, wer böse war, wer lieb war, von irgendeiner Serie, die sie mal geguckt haben, von einem Buch, was sie gelesen haben. Und ich versuche ihnen zu folgen und es ist schwierig. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Gott das auch so macht, wenn wir zu ihm beten. Aber was mache ich? Ich höre trotzdem gerne zu, auch wenn es mir schwerfällt. Und ich höre ihnen zu und wir sind uns nahe. Und völlig egal, um was es inhaltlich geht. Unsere Seelen schwingen gemeinsam. Und das ist es, um was es geht. Und das ist es auch, um was es im Kern vom Beten geht. Nicht um Gebetserhörung, nicht um viele Worte. Es geht um den Gleichklang meiner Seele mit Gott. Und aus diesem Gleichklang meiner Seele mit Gott wird irgendwann ein Wohlklang, wenn wir übergehen in Anbetung Gottes. Und wir verkündigen, du bist größer als ich. Dein Wille ist besser als meiner. Und deshalb soll dein Wille geschehen, nicht meiner. Und Herr Jesus, wir bekennen dir, wer dir folgt, der riskiert seine Träume. Aber du hast einen großen Traum für uns, einen größeren Traum, einen besseren. Und deshalb folgen wir dir nach. Weil du bist es wert und du bist schön. Und wir wollen mit dir gehen, auch wenn es schwierig ist. Und auch wenn die Situationen in unserem Leben größer sind, als wir sie tragen können. Du kannst sie tragen und du kannst bei uns sein. Und dein Wille soll geschehen, das ist, worum ich bete. Segne du uns, Herr. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.